Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Edeka, Ihrem Partner für mehr Nachhaltigkeit beim Einkauf. Edeka, wir lieben Lebensmittel.
Elefanten erschießen, um die Natur zu schützen. Dickhäuter-Dilemma im Kruger-Nationalpark. Die Kettenreaktion.
Wir werden ja oft gefragt, was so das spektakulärste Erlebnis ist auf unseren Drehreisen, was wir für so gefährliche Sachen so erleben. Ja, und das letzte Mal, als ich mir fast in die Hose gemacht habe, ist tatsächlich gar nicht so lang her. Es war unsere letzte Reise nach Südafrika.
In den Kruger Nationalpark.
Mhm.
Und der Schuld daran war mein persönliches Lieblingstier. Also es gibt kein Tier, das ich so liebe wie Elefanten. Diese riesigen, starken Tiere sind gleichzeitig so sozial, so intelligent und auch so sensibel. Ich habe mal eine Elefantenherde gesehen, die tatsächlich an den Knochen eines verstorbenen Elefanten anhielt und trauerte. Man kann das nicht anders sagen. Also sehr emotionale, sehr kluge Tiere. Wir waren im Fieberbaumwald im Kruger Nationalpark und da kam ein sehr, sehr großer Bulle alleine auf uns zu. War über 3 Meter hoch, mehrere Tonnen schwer. Und der kam dann nicht nur auf uns zu, sondern der kam ein bisschen zu nah.
Ja, und wir waren natürlich dabei, uns anzuschleichen, zu Fuß, muss man sagen. Und plötzlich schwenkt er so diesen riesigen Schädel rum und hatte uns ja schon lange bemerkt, aber bei dem hat man dann sehr, sehr deutlich gesehen, wow, jetzt ist es ihm echt zu viel, wir sind viel zu nah dran. Und dann schleudert der seinen Rüssel hoch und trompetete und hat mit seinen Füßen und seinem Rüssel so diesen roten Staub aufgewirbelt.
Ja, das sah dann wirklich aus wie im Gegenlicht, im Abendgegenlicht, ist vielleicht ein bisschen komisches Sprachbild, aber ich darf das in diesem Staub mit der afrikanischen Sonne im Hintergrund wie so ein Kriegsgott, also eine Silhouette der Kraft, das war wirklich beeindruckend. Und das blöde Gefühl, das man hat, wir haben das ja nicht zum ersten Mal erlebt, dass ein Elefant einen Scheinangriff auf uns ausführt, aber in diesen Sekunden, in denen dieses gewaltige Tier seine Ohren abklappt, den Rüssel hebt und auf dich zustürmt.
Oh Gott.
Bis es anhält, weißt du eben nicht, ist das wirklich nur ein
Scheinangriff. Ja, und da sind 5 Tonnen in Bewegung, da hilft dir gar nichts mehr, da kannst du nicht mehr wegrennen. Es war schon wirklich ein sehr beeindruckendes und berührendes Naturerlebnis, aber es war eben nur ein Scheinangriff und dann blieb er auch wieder stehen und graste friedlich weiter.
Hat er einfach mal klargemacht, wer der Chef ist. Du würdest als Biologin sagen, das war ein klassischer Fall von interspezifischer Kommunikation.
Mhm.
Also wenn eine Art über die Artengrenze hinweg einer anderen Art sagt, du gehst mir auf den Keks, halt Abstand. Aber das war eben das, was wir da erlebt haben. Das ist am Ende dann natürlich ein großartiges, tolles Erlebnis. Und man muss sagen, wir haben sehr viele Elefanten gesehen im Krugerpark. Und das weist auch schon auf das Problem hin, über das wir heute sprechen wollen.
Ja, wir waren nämlich im Kruger Nationalpark. Die Deutschen sagen auch oft Krügerpark einfach. Und der hat ein 100-jähriges Jubiläum.
Ja, der vielleicht berühmteste Nationalpark der Welt feiert ja in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Und Sabine und ich haben auch einen Film darüber gemacht. Den könnt ihr am 27. April in der ARD sehen, um 20.15 Uhr. Auf jeden Fall ist dieser Kruger Nationalpark eigentlich ein Leuchtturm der Hoffnung. Er ist nämlich ein Beweis dafür, dass Naturschutz funktionieren kann. Denn, Sabine, diese Elefanten, die wir gesehen haben, die hätte es ja fast nicht gegeben. Sie sind sozusagen die Nachfahren einer fast schon ausgestorbenen Art.
So ist es. Und heute wollen wir eben darüber reden, wie so eine Erfolgsgeschichte auch mal zu einem neuen Drama werden kann. Denn wenn man diesen Park besucht, sieht man schon auch ganz schön viel Zerstörung, die eben durch die große Dickhäuterpopulation da verursacht werden. Ja, und über dieses Problem, es gibt nämlich immer mehr Berichte, was man tun kann gegen die zu sehr blühende Elefantenpopulation. Darüber wollen wir heute sprechen, auch wie Nationalparks insgesamt funktionieren. Wir nehmen euch mit nach Südafrika und reden dort auch mit dem Chefökologen Dr. Sam Ferreira. Der erforscht da seit Jahren die Großtiere, Jahrzehnten muss man sagen. Ja, und es gibt am Ende eine überraschende Lösung für dieses Elefantenproblem.
Bei dir hört sich das, finde ich, ein bisschen zu mechanisch an. Hier geht es wirklich um die ganz großen Fragen des Artenschutzes. Es geht um die Frage, wie wir Menschen mit Natur eigentlich grundsätzlich umgehen wollen. Denn wir haben ja auch solche Probleme mit dem Wolf, vielleicht bald wieder mit den Bären und mit anderen großen Tieren in allen Regionen auf der Welt. Also wie viel Wildnis halten wir eigentlich aus? Wie arrogant sind wir im Management der Naturlandschaften? Und wie viel wollen wir der Natur eigentlich an Raum und Recht überlassen. Darüber wollen wir reden heute in der Kettenreaktion. Ich bin Dirk Steffens.
Und ich Sabine Steffens. Und ihr seid die besten Hörer. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid.
Vielleicht habt ihr es ja mitgekriegt, in den Nachrichten war der Kruger Nationalpark gerade wieder groß vertreten, dieses Mal mit Überschwemmung. Es gab zu viel Regen. Auf der Welt gibt es ja kaum einen anderen Nationalpark, der so bekannt ist. Vielleicht noch Yellowstone in den USA, aber das sind wahrscheinlich die beiden bekanntesten auf der Welt. Und in letzter Zeit gibt es immer häufiger Klagen, dass im Kruger Nationalpark etwas aus dem Ruder läuft. Dr. Sam Ferreira, den hast du eben schon erwähnt, der arbeitet seit fast 20 Jahren als Ökologe für Megafauna in dem Park. Also, wenn man es mal so zusammenfassen will, der ist sozusagen der Chefdenker, der Chefstratege und berät die Entscheider dann, wie sollen wir mit diesen großen Säugern umgehen, also die großen Säuger von Springbock bis Elefant. Und den haben wir gefragt, wie läuft es denn gerade so im Krüger Nationalpark und wieso macht er zurzeit schlechte Schlagzeilen?
My primary job is to ensure that good science underpins our decision making.
Ja, er sagt, er sieht es als seinen Job an, dass eben solide Wissenschaft die Basis für alle Entscheidungen ist. Und er berät eben die Politiker, die manchmal sehr unbequeme Fragen bekommen, nämlich zum Beispiel, warum schießt ihr denn die Elefanten im Krugerpark nicht einfach ab?
Also die Überzähligen.
But you also deal with ministers and parliaments that get difficult questions from the public. Why aren't you shooting elephants in Kruger?
Ja, das ist eine krasse Frage. Also überschüssige Elefanten erschießen, diese wunderbaren Tiere, diese Ikonen der afrikanischen Wildnis. Jeder Mensch liebt diese Elefanten. Safari-Tourismus hängt davon ab. Viele reisen extra nur nach Afrika in den Kruger Nationalpark, um Elefanten zu sehen. Und jetzt gibt es sogar Naturschützer, die sagen, wir müssen aber Tausende von diesen Elefanten abschießen. Wie konnte es so weit kommen? Um das zu erklären, muss man ein bisschen ausholen. Also es war ja erstmal eine Riesenerfolgsgeschichte. Du hast es schon angedeutet, Sabine. Früher gab es kaum noch Elefanten in dieser Region. Um 1900, um das Jahr 1900 herum, waren die Elefanten in dem Gebiet des heutigen Krugerparks so gut wie ausgerottet. Die Gründe waren damals schon die, die wir heute auch kennen, also Wilderei, Elfenbeinjagd und so weiter und so weiter. Aber dann hat man halt den Kruger Nationalpark vor 100 Jahren eingerichtet und dann begann die Elefantenpopulation wieder zu wachsen. Von wenigen hundert auf heute mindestens 30.000. Und das klingt wie ein Naturschutzmärchen, ist aber inzwischen ein bisschen ein Naturschutzalbtraum geworden.
Ja, aber man kann das wirklich erstmal so sagen, back from the brink of extinction. Aus einer fast verschwundenen Tierart ist wieder eine stabile, genetisch vernetzte Großpopulation geworden. Die Forschenden wissen das, weil sie Elefanten auch besendet haben und so kann man es wirklich sehen. Die wandern bis an die Küste von Mosambik. Und Bullen aus Botswana kommen und paaren sich mit Krugerkuhn. Also es funktioniert wirklich toll. Aber, du hast es schon gesagt, es gibt immer zwei Seiten. Jetzt sind es so viele, das sieht man der Landschaft wirklich an. Und manche Gegenden sind wirklich, wirklich schlimm verwüstet.
Weißt du noch, dieses erste Wasserloch, an dem wir da standen? Man hat wirklich das Gefühl, da wäre erst ein Wirbelsturm und dann ein Feuersturm durchgegangen und dann wären noch ein paar Bulldozer durch die Gegend gefahren. Also Elefanten sind halt keine Häschen, die ein bisschen grasen, sondern da, wo die waren und richtig aktiv, da sieht die Natur wirklich zerstört aus.
Wow, T, looks devastated here. Sieht aus, als sei hier ein Wirbelsturm durchgegangen. War es aber nicht.
Kann man nicht anders sagen. Bäume umgeknickt, keine Vegetation mehr. Und es ist ja auch kein Wunder, wenn man das mal überschlägt. Ne? Ein erwachsener Elefant frisst zu 100, 200, manchmal auch 300 Kilogramm Pflanzenmaterial jeden Tag. Und er trinkt auch 100 Liter Wasser. Also das kann man dann ja ausrechnen bei 30.000 Tieren. Naja, rechnen kann ich jetzt nicht so gut, aber da kommt sehr, sehr viel raus. Nämlich tausende Tonnen Biomasse und Millionen Liter Wasser jeden Tag. Natürlich ist das ein Problem für ein Ökosystem und das wird dann eben auch zum Problem für alle anderen Tiere im Park.
Die Lösung scheint ja auf der Hand zu liegen. Also wenn es zu viele Tiere gibt, das ist ja genau die Diskussion, die wir auch in Deutschland mit Wölfen gerade geführt haben. Wenn man der Meinung ist, es gibt von einer Art zu viele Individuen, dann holt man das Gewehr raus und schießt ein paar ab.
Und
Und genauso hat man das auch lange im Krugerpark gemacht, das Culling hat man gemacht. Und so hat man dann von Mitte der 1970er bis Mitte der 1990er Jahre insgesamt etwa 14.000 Elefanten abgeschossen. Wir werden es nachher nochmal ein bisschen genauer erklären, wie das so war. Aber es gibt auch andere Methoden. Sabine, nörde uns mal wissenschaftlich rein. Welche grundsätzlichen Methoden gibt es, um die Population einer Tierart in einem Nationalpark zu managen?
Genau, es gibt verschiedene Management-Tools. Das eine hast du schon erwähnt, nämlich Culling, also Keulen, Tiere abschießen. Das ist okay, wenn man es bei einzelnen Problemtieren macht. Um eine große Population zu kontrollieren, hat es aber schwierige Folgen. Zum Beispiel, vor allem wenn es in einem Nationalpark ist, die Tiere werden natürlich ängstlich und wütend und das verträgt sich einfach nicht mit Tourismus, wo man ja möchte, dass Menschen oder auch Familien sehr nah an diese Tiere rankommen wollen, die auch dann hoffentlich freundlich und entspannt sein.
Nicht vergessen, Safari-Tourismus ist ein Milliardengeschäft.
So, dann gibt es noch mehrere andere nicht tödliche Methoden. Einmal die Translokation. Kann man sich gut vorstellen. Der Elefant wird einfach abgeholt und irgendwo anders hingebracht. Es ist sehr, sehr teuer, sehr aufwendig. Außerdem gibt es kaum Orte, wo diese Elefanten willkommen wären. Und in so einem großen Maßstab ist das fast unmöglich. Es gibt dann die Lebensraumerweiterung, Habitat Expansion. Da öffnet man Wanderungskorridore, ermöglicht Bewegungen der Tiere, muss dazu Zäune einreißen. Das funktioniert auch, wurde auch im Krüger gemacht. Und deswegen wandern die Tiere eben heute teilweise wieder weit herum. Und dann gibt es eine Methode, die immer wieder diskutiert wird, und zwar die Empfängnisverhütung per Immunokontrazeption. Das heißt, man impft die Kühe mit so einer Pfeilpistole und danach verhindert ihr eigenes Immunsystem, dass sie schwanger werden. Funktioniert aber nur, wenn man 88% aller Kühe erwischt. Ja, das ist eben auch okay bei kleinen Populationen in geschlossenen Systemen, also in kleineren Reservaten, funktioniert aber auch nur sehr langfristig.
88%, das ist dann so die kritische Masse, ne? Es muss halt eine gewisse Zahl von Weibchen geimpft, also Empfängnis verhütet sein, damit die Population nicht weiter wächst. Das klingt gut, aber wir reden hier vom Krugerpark und das ist kein kleines Reservat. Also davon gibt es ja auch ganz viel in Südafrika, aber hey, der Krugerpark, der ist 20.000 Quadratkilometer groß, das sind 2 Millionen Hektar. Das ist so viel wie Rheinland-Pfalz, fast so groß wie Israel.
Oder 7,5 mal das Saarland.
Oh mein Gott, das Saarland. Außerdem, es ist wirklich unfassbar. Außerdem ist Kruger ja nur ein Teil der noch viel größeren GLTCR, also der Greater Limpopo Transfrontier Conservation Area. Also das ist ein internationales Schutzgebiet, das über die Grenzen der Länder hinweggeht. Wenn man das alles rechnet, dann ist das nochmal doppelt so groß. Wir reden hier also von einem Schutzgebiet, das so groß ist wie Ungarn oder Portugal. Und da rumzulaufen und alle oder zumindest 88% der Elefantenkühe zu impfen, so gut wie unmöglich.
Man müsste also 10.000 Kühe wiederfinden jedes Jahr. Außerdem kommt dazu, es würde nur wirklich sehr, sehr langfristig erst wirken, weil wenn man überlegt, dass eine Elefantenkuh 22 Monate lang trägt, dann kommt ein Baby auf die Welt, das erstmal nur Milch trinkt und so ganz langsam anfängt, ein bisschen Pflanzennahrung zu sich zu nehmen, dann wird so ein kleiner Elefant erst nach vielen, vielen Jahren zum großen Vertilger von Pflanzennahrung, sage ich jetzt mal. Also man würde erst nach wirklich 6 oder 7 Jahren überhaupt einen Effekt spüren. Das, befürchten viele, könnte schon zu spät sein.
Fakt ist auf jeden Fall, und das haben wir ja auch selbst gesehen, die Landschaft im Krugerpark, die sieht in manchen Regionen wirklich zerstört aus. Und es ist ja auch eigentlich logisch. Also es scheint ja ein sehr simpler und banaler Gedanke zu sein, dass eine Naturlandschaft nicht beliebig viele Tiere tragen kann. Das nennt man Carrying Capacity, also die Tragfähigkeit. Jeder Bauer kennt das. Wenn deine Wiese 1 Hektar groß ist, dann kannst du eine bestimmte Zahl von Kühen draufstellen, aber eben nicht unendlich viele, weil dann das Gras irgendwann nicht mehr reicht und die Kühe das ganze Gras, die Grasnarbe zerstören. Und es wäre so schön einfach, wenn man wie in der Landwirtschaft einfach eine bestimmte Zahl ausrechnen könnte. So viel Hektar, so viel Elefanten, mehr dürfen es nicht sein und fertig.
Ja, dann wäre doch alles so einfach und schön. Mach mal bitte eine Kettenreaktion.
Jetzt schon? Okay, wir sind da noch gar nicht weit durch. Aber okay, hier kommt eine Kettenreaktion. Der Elefant ist das größte Landsäugetier und braucht entsprechend viel Nahrung. Da, wo es viele von ihnen gibt, ist das Angebot aber begrenzt, die Natur, die Vegetation wird zerstört und darunter leiden dann alle anderen Arten in diesen Schutzgebieten. Und am Ende verliert das ganze System. Also müssen die Elefantenzahlen runter und dann kann das natürliche Gleichgewicht wiederhergestellt werden.
Stimmt aber nicht.
Tja, stimmt.
Das war eine Fake-Kettenreaktion.
Und viel zu kurz gedacht, ja. Obwohl diese Argumentation sich ja so plausibel anhört, diese Tragfähigkeitsidee. Aber es ist eine grobe Simplifizierung, die nur zum Ausdruck bringt, dass da jemand nicht verstanden hat, wie Natursysteme funktionieren, nämlich viel komplexer. Es gibt keine einfache Lösung. Jedes Eingreifen verändert das ganze System. Aber gleichzeitig ist nichts zu tun, ja, auch eine Entscheidung, denn wenn man nichts tut, dann lässt man es laufen und dann passiert ja auch was. Also man ist da irgendwie getrappt in der Zwickmühle. Man darf die Vegetation nicht kollabieren lassen, denn dann würden andere Arten verschwinden. Aber was jetzt tun, Sabine?
Und jetzt wird's spannend. Und Sam sagt was mit sehr, sehr großer Tragweite.
The concept that there's a magical number of elephants is not true.
Überraschung, es gibt keine magische Zahl. Und Sam stützt sich da auf zwei große Metastudien, die über 400 Einzelstudien ausgewertet haben. In den Studien wurden eben positive und negative Effekte von Elefanten auf ihren Lebensraum untersucht. Und diese vielen Studien kommen zu einem ganz erstaunlichen Ergebnis. Die negativen Effekte auf Ökosysteme sind nicht abhängig von der Anzahl der Elefanten.
Okay, here's the problem. They are close to 400 scientific papers published on the ecological influences of elephants. They record both positive and negative effects of elephants. The difficulty is when you plot that against the number of elephants or the density of elephants, there's no relationship. I can have as many negative impacts and positive impacts at very low numbers of elephants, and I can have exactly the same at very high numbers of elephants.
Das hört sich total unglaublich an, paradox sogar. Aber es ist eben doch so. Manchmal haben wenig Elefanten einen großen Effekt und viele Elefanten einen nicht so großen Effekt oder auch umgekehrt. Es kommt eben darauf an, was die Tiere genau tun und wie sich das dann im Einzelnen in welcher Region auf das System auswirkt. Wichtig ist festzustellen, es gibt keine saubere Korrelation zwischen Anzahl und Zerstörung. Und deshalb kann es auch keine magische Nummer geben. Ein Nationalpark ist eben komplexer als eine Kuhweide.
Science brings light into the darkness of ignorance.
Was denkt man? Ja, Mensch, das ist doch jetzt schade, dass es diese magische Nummer nicht gibt. So eine Zahl, so eine Obergrenze. Das hatte irgendwie ja auch was Beruhigendes. Es suggeriert die Möglichkeit, dass der Mensch die Vorgänge kontrollieren kann. Aber wie immer im Leben und vor allen Dingen in der Natur, es gibt keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme.
Ja, und da kann man mal echt sagen, vielen Dank, liebe Wissenschaft, dass sie da Licht ins Dunkel bringt. Denn man darf ja auch nicht vergessen, Elefanten sind keine randalierenden Teenager oder stumpfe Bulldozer, sondern hochintelligente Kreaturen, die ihren ganzen Lebensraum beeinflussen. Sie sind Landschaftsarchitekten, sie fördern das Graswachstum, sie öffnen Schneisen und Lichtungen, sie verbreiten tausende Samen von Millionen Bäumen, sie düngen den Boden und sie sind tatsächlich wichtig, dass die Savanne überhaupt eine Savanne bleibt. Und das muss eben alles mit eingepreist werden. Tja, was machen wir denn jetzt, wenn wir keine Obergrenze haben? Da müssen wir noch ein bisschen weiter forschen.
The other thing that's also very important is elephant impact. If it happens, it's not everywhere. We have identified 56 localities in Kruger National Park where there are changes happening which associate with elephants.
Sam sagt, es ist viel wichtiger hinzugucken, was machen die Elefanten genau und wo machen sie es. Und da sind sie drauf gekommen, dass der Elephant Impact total lokal im Nationalpark verteilt ist. Nicht flächendeckend, sondern es gibt 56 Orte, wo Elefanten ganz besonders viel zerstören, also viel kaputt machen. Und dann haben sie wieder weitergeschaut, warum sind sie denn da an diesen Orten? Und dafür gibt es meistens vier Gründe. Elefanten, um glücklich zu sein, brauchen Wasser, Futter, Komfort, also zum Beispiel Schatten und Sicherheit. Und das Letzte ist ganz, ganz wichtig.
Trinken, essen, Komfort und nichts machen? Ja, sich sicher fühlen, wie unsere Jungs, würde ich sagen. Nicht nur wie bei den Jungs, sind ja auch wir Menschen. wenn du mit einem Makler redest, ne? Was sind die begehrtesten Wohnlagen? Lage, Lage, Lage. Und Elefanten haben eben auch Location, Location, Location.
Location, Location, Location.
Und das ist die wichtige Erkenntnis. Fast alle diese Orte, die die Elefanten ganz besonders mögen, waren früher mal von Menschen besiedelt. Dede, was für eine Überraschung. Aber natürlich waren auch die Menschen am liebsten dort, wo es Wasser gibt, fruchtbaren Boden, die haben eine Landwirtschaft betrieben, wo es sicher ist, wo es ein bisschen Schatten gibt. Also da haben Menschen und Elefanten ganz ähnliche Interessen. Jetzt sind die Menschen wieder weg, also sozusagen Lage, Lage, Lage. Die schöne Wohnung mit Ausblick ist wieder frei und wer zieht dann wieder ein? Der Elefant. Und übernutzt eben genau diese Punkte, die Sam und seine Kollegen da lokalisiert haben. Und weil sie da am liebsten sind, übernutzen sie eben auch diese 56 Gegenden. Und auf diese Einsicht, dass es diese Hotspots der Elefantenzerstörung gibt, oder besser gesagt der Naturzerstörung durch Elefanten, basiert jetzt eine ganz neue Management-Idee.
So one of our things is, how do I simulate in these areas where people used to be, how do I simulate that people presence? And I have something that reflects on something like what we call a landscape of fear.
Landscape of Fear. Hört sich an wie ein Thriller, ne? Aber es ist tatsächlich auch ein Begriff in der Ökologie, Landschaft der Angst. Denn der Sinn dahinter ist, die Elefanten sollen diese Lieblingsorte eben ein bisschen weniger toll finden und sich weniger lang dort aufhalten, weil sie sich dort nicht mehr so sicher fühlen.
So that's in a nutshell the big shift from thinking just simply managing numbers in Kruger to actually thinking managing those places that are affected by elephants.
Also wir dürfen nicht bloß auf die Zahlen starren, sondern wir müssen die Orte managen, nicht die Population. Und es gibt auch schon eine Idee, wie das funktionieren könnte.
How do I do this management without having unintended consequences? So let's say I do disturbance with bangers or whatever it is at these areas of concern, these ecological elephant impact areas. If I do it in such a way that the elephant understand that the place is danger and does not associate it with the person that is doing it, I've got a very different outcome than compared to me turning up with my utility vehicle with my rifle every time an elephant's in a place, because then I've made them scared of the rifle and the vehicle and they're going to be angry at every other vehicle that they're seeing.
Ja, man fragt sich, wie soll man das managen ohne negative Folgen? Das kann man zum Beispiel erreichen mit Schreckschussanlagen, denn dann bekommen die Tiere Angst vor dem Ort und eben nicht vor Menschen oder Fahrzeugen oder deren Geräusche und Gerüche. Und das ist eben ganz anders, wie wenn Ranger mit Fahrzeugen und Gewehren kommen. Wir wissen ja, ein Elefantengehirn vergisst nichts und Elefanten merken sich solche Erlebnisse mit Menschen und Fahrzeugen über Jahrzehnte. Also Schreckschussanlagen wären viel wichtiger, weil dann bekommen die Elefanten Angst vor dem Ort und nicht vor dem Mensch.
Ja, ich habe selber schon oft auf Expeditionen erlebt, in Gegenden, wo früher gewildert und gejagt wurde, sind Elefanten auch noch Jahre und Jahrzehnte später aggressiver. Also dieses Konzept, die Orte zu Menschen, das hört sich sehr vernünftig an. Und jetzt kommt der Riesenvorteil des Kruger Nationalparks. Wir haben ja schon gesagt, der wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Und das heißt, die haben sehr, sehr viel Erfahrung und einen Datenschatz, den es wohl nirgendwo sonst auf der Welt gibt, mal abgesehen vom Yellowstone Park in den USA vielleicht. Die haben diese ganze lange Erfahrung und da hat man ja früher auch schon mal ganz anders über das Management nachgedacht, als man noch nicht so viel wusste. Und da hat man alles gemacht, was man irgendwie für sinnvoll hielt, als der Mensch noch glaubte, Kontrolle über die Natur, das ist der richtige Weg.
So during a period from the early 1970s to the mid-1990s, we had very intensive management. We culled elephants, kept them at about 7,000. We culled buffalo, we culled hippo. We had water holes everywhere. We had dams everywhere. We had fences around the park. We burned in blocks every year. So it was a very, very intensive management. What do you think happened to the mammals? They decreased. The numbers decreased dramatically. Some species nearly went locally extinct, you know.
Verrückt, oder? Sam sagt, also sie haben das alles schon hinter sich. Super intensives Management mit allen Mitteln. Zwischen 1970 und 1990 haben sie Elefanten gekeult, um deren Zahl exakt bei 7000 zu halten.
Das war die angenommene Carrying Capacity.
Ja, the magical number.
Die Magical Number, an die man glaubte damals.
Sie haben sogar Büffel und Hippos gekeult, um die Grasressourcen zu schützen. Sie haben überall künstliche Wasserlöcher gebohrt, Dämme gebaut, Zäune hochgezogen, kontrollierte Brände gelegt. Aber das alles ging nach hinten los. Die Säugetierarten wurden dramatisch weniger und einige Arten sind fast ganz verschwunden aus der Gegend.
Ja, Rätsel, Rätsel, Rätsel. Alles richtig gemacht, toll gemanagt und alles kaputt. Das System ist halt komplexer als die Gedanken der Menschen. Das kann man daraus schon mal schlussfolgern. Also gut, dass es nun einen Sinneswandel gab, eine andere Art, wie wir Ökosysteme managen wollen, wie wir mit Wildnis umgehen wollen. Und seit 30 Jahren wird das jetzt im Krugerpark auch anders gemacht.
We stopped elephant culling, we stopped all those things, we dropped fences, we closed boreholes, etc. Our mammal species has been exploding since then. You know, we now have got this, we've now got more, nearly more of each species that we probably had, most that we've ever had in the history of Kruger.
Tja, es ist unglaublich, ne? Die haben im Schutzgebiet quasi alle Schutzmaßnahmen eingestellt. Also die Zäune eingerissen, es wird nicht mehr gekeult. Die Wasserlöcher, die sie erst gebaut haben, um den Safari-Tourismus zu befördern, die haben sie dann wieder geschlossen. Und was ist passiert? Die Säugetierzahlen sind durch die Decke gegangen. Es gibt wahrscheinlich mehr wilde Tiere und mehr Elefanten in diesem Gebiet als jemals zuvor in der Geschichte Afrika. Und ich sag's doch immer, Sabine, genau wie bei uns im Haushalt, es ist wirklich gut, wenn man öfter einfach mal nichts macht.
Ja, aber das liegt dir doch sowieso. Wolltest du nicht eigentlich gerade übrigens die Waschmaschine noch ausräumen?
Das wird schon. Okay.
Ja, das wird schon. Genau, ein bisschen Chaos ist ja sehr, sehr gesund. Naja, zum Krugerpark muss man noch verstehen, Savannen entwickeln sich ja auch nicht so linear und sanft und kontinuierlich. In der Natur passiert es ganz oft, dass Disruptionen und Katastrophen große Rollen spielen und dass eben Sachen sprunghaft sich ändern oder halt auch mal viele Jahre oder Jahrzehnte sogar gar nicht so schön aussehen. Das muss man erstmal aushalten, diese Prozesse auch geschehen zu lassen. Ja, und wir haben ja da zum Beispiel in unserem eigenen Land auch Erfahrungen. Ich sag nur Bayerischer Wald, Borkenkäfer, wer kann sich erinnern? Da gab es ganz große Diskussionen, ob man den Borkenkäfer bekämpfen soll und dann hat man ihn einfach machen lassen und es sah dann tatsächlich zwischendurch schon mal echt übel aus mit diesen ganzen toten Fichten und am Ende
wurde es besser. In der Forstwirtschaft, in der Forstwissenschaft, würde ich hier lieber sagen, hat man inzwischen die klare Erkenntnis, es bringt nichts, sofort jeden von einem Borkenkäfer befallenen Baum zu fällen, rauszuholen, um den Schädlingsbefall einzudämmen. Man muss durch ein tiefes Tal gehen, einmal den Borkenkäfer machen lassen und dann den Wald von alleine sich selbst aussehen lassen. Dann wächst ein natürlicher, gesunder Mischwald nach, der sehr viel resilienter ist. Also die Frage ist nicht, ob wir eingreifen, sondern wie und was unser Ziel dabei ist. Und wenn wir eine resiliente, gesunde Natur haben wollen, dann eher weniger eingreifen.
So we should not be asking what should Kruger look like. We should be asking what ecological process does Kruger need to sustain itself.
Und es ist ja fast schon eine philosophische Frage, wie man mit Naturschutz umgehen will. Ich meine, denken wir doch mal an die Wölfe hier. Die reißen natürlich Nutztiere und das ist für die betroffenen Bauern und Viehzüchter natürlich ganz, ganz schlimm. Aber wenn wir mit wilden Tieren leben wollen, und das sollten wir wollen, weil die Natur dadurch erst wieder ins Gleichgewicht kommt und uns die notwendigen Lebensgrundlagen liefert, dann muss man gewisse Schwankungen in der Natur aushalten. Die Natur ist kein mathematisches Modell mit einer festen Nummer, sondern ein dynamisches, chaotisches System. Das einzig Beständige, ich glaube, Darwin hat das schon mal gesagt, Charles Darwin, das einzig Beständige ist die Veränderung. Also lasst das mal mit der Idee, wie ein Park, die Natur ist so und so, so viele Wölfe sind gut und wenn einer mehr ist, dann ist schlecht und wenn es 10 weniger sind, ist auch schlecht. Lasst die Natur mal ein bisschen machen.
Und auch der Kruger Nationalpark ist ja jetzt kein idealisierter, zeitloser afrikanischer Garten, sondern es ist schon ein richtig großes, wunderbares Stück Wildnis, in dem sich alle Faktoren gegenseitig beeinflussen. Riesiges, lebendes Ökosystem, aber natürlich auch eins mit Management, mit Zäunen, mit Straßen, mit Touristen. Das gehört alles zusammen. Und vor allem ist es ein Ort mit ganz vielen Elefanten und mit denen kann man so wunderbar berührende Naturerlebnisse haben wie wir.
Ich liebe es.
And I think we can get this perfectly right. As is now and what will probably improve in future is what I call striving towards thrivability. Now thrivability is better than sustainability. Sustainability means I maintain what I currently have, I just don't want it to go worse. So that is why people want to keep the trees as they look right now. Thrivability means I improve things both for nature and people, and I allow these ecological systems to do that. It's what somebody has said, let me manage these ecological systems so that nature can keep on making itself.
Und Sam meint, dass sie das wunderbar hinkriegen werden. Und dann hat er gleich mal ein neues Wort geschaffen. Thrivability. Das wäre eben mehr als bloßes Überleben, mehr als Sustainability. Da will man ja nur, dass es nicht schlechter wird als vorher. Aber Thrivability ist die Kunst eines Ökosystems, in dem Mensch und Tier gemeinsam erblühen können.
Ich überlege gerade, wie man das übersetzen könnte. Thrivability to thrive ist ja eigentlich erfolgreich sein. Ein Geschäft thrive, dann wächst der Umsatz. Wenn eine Natur thrive, dann wächst die Artenvielfalt und die Zahl der Individuen. Also vielleicht könnte man das hier mit Blühkraft des Lebens oder Streben nach Gedeihen übersetzen. Es ist die Weisheit der Evolution, die da drin steckt. Alles hängt mit allem zusammen. Und echtes Wohl und resiliente, gesunde Natursysteme entstehen erst, wenn auch wir Menschen uns als Teil dieses großen, atmenden Ganzen verstehen und nicht als die Chefs.
Amen. Da muss man doch eigentlich nichts hinzufügen, oder? Außer vielleicht noch eine Kettenreaktion, jetzt eine richtige zum Schluss.
Eine richtige Kettenreaktion. Elefanten vermehren sich im Krugerpark, seit sie geschützt werden. Jetzt übernutzen sie den Park und zerstören teilweise die Vegetation. Die Forschung zeigt aber, das passiert nur an einzelnen Orten. Und noch mehr Forschung zeigt dann, wenn wir diese Orte etwas unattraktiver machen, im Nationalpark Kruger sind es 56 Orte, dann wandern die Tiere wieder mehr, verteilen sich mehr, nutzen die Ressourcen gleichmäßiger über die Fläche verteilt. Resultat, wir dürfen nicht einfach stumpf auf die Zahl der Tiere schauen, sondern müssen ihr Verhalten lenken. Denn das führt zu mehr Vielfalt, mehr Natur und für Sabine und mich ganz persönlich zu mehr Glück.
Und für euch hoffentlich auch. Ja, vielleicht ist ja der Krugerpark jetzt mit seinen 100 Jahren endlich erwachsen geworden. Auf jeden Fall ist er wirklich wunderschön. Und wenn Elefanten auch eure Lieblingstiere sind, ist er the place to be.
Ich muss noch ein Funfact loswerden. Ich habe mal ein Experiment gesehen. Der Rüssel so eines 5-Tonnen-Elefanten, na, mit dem er ja Bäume ausreißen kann, ist zärtlich genug, um ein Kartoffelchip zu greifen, ohne ihn zu zerbrechen. Wahnsinn, oder?
Wunderbare Tiere.
Ja, Kartoffelchips essen der Elefant. Wir haben einen tollen Film gemacht über den Kruger Nationalpark über die 100 Jahre, ganz ohne Kartoffelchips. Den könnt ihr alle sehen am 27. April um 20.15 Uhr in der ARD.
Bei Erlebnis Erde. Ach, ja, wir sind gut. Schon ganz aufgeregt. Das wird toll.
Also, liebe Leute, bleibt optimistisch. Das war die Kettenreaktion.
Liked uns, abonniert uns, downloadet uns, streamt und kommentiert. Ja, wir möchten immer gerne wissen, hat es euch gefallen? Was haltet ihr von dieser Idee? Und habt ihr vielleicht noch andere Ideen, die wir mal als Kettenreaktion erzählen sollen? Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
Vielen Dank an Stefan Strüber für die Audioproduktion und Sounddesign.
Und danke an die südafrikanische Nationalparkbehörde SANParks und Dr. Sam Ferreira.
Die Kettenreaktion ist eine unabhängige Produktion von uns, von Sabine
und Dirk Steffens. Waschmaschine ausräumen.
Gleich. Später.
Immer später.